Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Host dieses Podcasts, Familienberaterin und selber Mama von 3, mittlerweile nicht mehr ganz so kleinen Kindern. In der letzten Woche haben wir den 3. Geburtstag meines jüngsten Kindes gefeiert, offiziell also kein Kleinkind mehr. Nichtsdestotrotz werde ich in meiner Arbeit mich weiterhin auf das Thema fokussieren. Und bleibt die Kleinkindzeit so mein Herzensthema. Und dafür habe ich heute auch eine neue Podcast-Folge für euch. Und zwar möchte ich mit euch mal über das Thema Kommunikation sprechen. Oder auch über Sprache und warum ich das für so wichtig erachte. Kommunikation eigentlich immer Thema in meinen Kursen und Elterntreffs oder auch Beratungen ist und es irgendwie immer wieder darauf zurückkommt. Weil das meines Erachtens nach eine wichtige Basis ist, wie wir mit unseren Kindern kommunizieren, wie wir mit unseren Kindern sprechen, was wir mit unserer Sprache machen, aber auch, wie wir mit uns reden und welche Gedanken wir so im Kopf haben. Und das macht einfach einen extremen Unterschied, wenn wir daran arbeiten, wenn wir unsere Kommunikation ändern. Im Umgang mit unseren Kindern, im Umgang mit uns selber und letztendlich hat es halt einfach einen super positiven Einfluss auf den Familienalltag, auf den ganzen Alltag, weil sich viele Dinge durch einen Wandel in der Sprache ändern und gar nicht so sehr, weil wir was am Verhalten ändern, sondern dass es einfach schon in der Sprache und in der Kommunikation hilft, an wirklich kleinen Stellschräubchen zu arbeiten. Und darüber möchte ich heute mit euch reden oder davon euch erzählen und werde, denke ich, auch ein paar Beispiele bringen. Ja, wie immer bin ich super gespannt auf euer Feedback zu meiner Folge. Ich freue mich total, irgendwie Nachrichten von euch zu bekommen oder wenn ihr Beiträge auf Instagram oder Facebook kommentiert oder mir über meine Webseite eine Nachricht schickt. Ihr findet mich unter Wachsen ohne Ziehen. Also die Webseite ist wachsenohneziehen.de und auf Facebook und Instagram findet ihr mich unter wachsenohneziehen.de. Ohne DE, nur wachsenohneziehen. Okay, ihr wisst es. Und dann habe ich auch noch eine andere coole Ankündigung für euch. Und zwar wird es ab Ende Oktober meinen Kurs Gelassen durch die Kleinkindzeit geben. Gleicher Name, wie der Podcast. Der Kurs wird live stattfinden online. Das heißt, egal von wo ihr kommt, ihr habt die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und zwar werden wir uns 6 Wochen lang jeden Samstagvormittag ab Ende Oktober, ab dem 31. Oktober treffen in einem virtuellen Kursraum. Und 6 Wochen lang habt ihr die Möglichkeit, euch zum einen auszutauschen. Also ich hoffe, dass da eine schöne Runde zusammenkommt und ich weiß einfach auch, wie wertvoll das ist, in einem Raum zu sein mit Eltern, die einen ähnlichen Ansatz haben, die auf dem ähnlichen Stück Weg sind wie wir selber und wo wir mit unseren Problemen angenommen werden und ja, wo ihr einfach sein dürft und ehrlich über euer Leben als Eltern reden könnt. Und das ist mir super wichtig, deswegen wird es auch ein Live-Kurs werden, so dass wir einfach die Möglichkeit haben, uns immer gemeinsam zu sehen und uns auszutauschen. Und es wird 6 Wochen lang oder jede Woche ein anderes Thema geben. Ganz, 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 ganz viel Wissen um die Kleinkindzeit. Das ist nämlich ja auch einfach die Basis. Wenn wir wissen, warum unsere Kinder sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dann hilft es uns zu verstehen. Und wenn wir Verständnis haben, sind wir auch wieder offen für Lösungen und können andere Wege beschreiten. Deswegen ist das Wissen ein wichtiger Bestandteil des Kurses und wir werden uns aber auch ganz, ganz viel mit euch selber beschäftigen oder ihr werdet euch dann mit euch selber beschäftigen und wir werden ein bisschen schauen, wie es vielleicht so wie die eigene Erziehung war, was für Dinge ihr da so mitbekommen habt und aber eben auch, wie ihr euer Familienleben eigentlich gestalten wollt, welche Werte euch wichtig sind und was das dann bedeutet, wie ihr diese Werte leben könnt. Kommunikation wird auf jeden Fall auch als eigenes Wochenthema dabei sein. Das Thema Grenzen setzen ist ein eigenes Thema. Genau. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zum Kurs in die Shownotes und ich freue mich total, darauf. Also ich bin super gespannt, was für eine tolle Gruppe da zusammenkommen wird. Und ja, bin super gespannt und aufgeregt darauf und freue mich, wenn ihr da dabei sein wollt. Ihr könnt euch gerne auch bei mir melden, wenn ihr noch Fragen dazu habt im Vorfeld, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Und ansonsten findet ihr den Link in den Shownotes oder eben auch auf den Kurs direkt auf meiner Webseite. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr dabei sein wollt. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge zum Thema Kommunikation. So, los geht's zum Thema Kommunikation und Sprache. Erstmal vielleicht zum Einstieg, was ist eigentlich Kommunikation und was ist Sprache? Und Kommunikation ist im Endeffekt der Austausch über Informationen. Und das kann zum Beispiel durch Sprache sein. Also Sprache ist ein Mittel der Kommunikation. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Wege zu kommunizieren. Es gibt ja auch diesen tollen Spruch, wir können nicht nicht kommunizieren. Weil zum Beispiel auch ja, Zeichen oder Blicke oder Bewegungen oder Gesten, auch das ist Kommunikation. Es gibt nonverbale und verbale Kommunikation sozusagen. Genau. Und Sprache ist eben ein Mittel der Kommunikation und es ist eigentlich das Mittel der Menschen, wenn wir Menschen haben diese Sprache entwickelt und benutzen sie. Und Sprache ist auch so, dass sie so einem stetigen Wandel unterliegt. Ja, also dass sie sich eigentlich permanent weiterentwickelt. Das könnt ihr auch ganz gut eigentlich an der aktuellen Debatte um das Gendern sehen. Da geht es ja gerade ganz viel drum, dass eben in der deutschen Sprache viele Dinge auch irgendwie männlich geprägt sind und dass das aber eigentlich auch, oder dass das geändert werden kann oder dass diese Bedeutung der Begriffe sich auch ändern kann im Laufe der Zeit. Oder wenn ihr mal überlegt, es gibt auch immer diese Jugendworte des Jahres oder Worte des Jahres, da sind ja dann zum Teil auch Worte dabei, die es einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht gab oder welche, die ihr vielleicht auch noch nie gehört habt. Zumindest geht mir das so, wenn ich mir die angucke oder dessen Bedeutung ich einfach nicht kenne. Genau, also Sprache wandelt sich. Und bei der Kommunikation ist es so, dass es gibt immer mindestens einen Sender und ein oder mehrere Empfänger. Also wenn ich jetzt rede, ne, also ich spreche jetzt mit euch, ich nutze die Sprache, um mit euch zu kommunizieren und ich bin ein Sender und ihr seid ganz viele Empfänger, die das aufnehmen. Und in dieser Sender-Empfänger-Beziehung gibt es sehr, sehr häufig Probleme bei der Übertragung. Also kann unterschiedliche Probleme geben. Häufig ist es einfach so, dass der Sender was anderes gesagt hat, als der Empfänger das aufnimmt, weil wir als Empfänger deuten wir die Dinge aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, unseres eigenen Gefühlszustands, aufgrund der Beziehung, die wir zu dem Sender haben zum Beispiel. Das ist also ein klassisches Beispiel, vielleicht kennt es auch der ein oder andere, ist die rote Ampel oder auch die grüne Ampel. Mein Beispiel ist jetzt mal rot. Und ein Paar, was im Auto sitzt, ein Paar, was Auto fährt. Und der Beifahrer sagt, die Ampel ist rot. Das ist erstmal einfach das, was der Beifahrer aussendet, die Ampel ist rot. Und bei Empfänger können ganz viele unterschiedliche Dinge ankommen. Da kann auch einfach erstmal ganz neutral ankommen. Okay, die Ampel ist rot. Es kann aber auch eine Aufforderung ankommen, so nach dem Motto, du siehst du nicht, dass die Ampel rot ist, bremst doch endlich mal. Es kann ankommen, du bist nicht aufmerksam genug beim Autofahren, immer muss ich dich darauf hinweisen. Ne? Also es können ganz unterschiedliche Bedeutungen ankommen bei eigentlich dem gleichen Satz. Und das sind dann die sogenannten Sender-Empfänger-Probleme. Bei der Kommunikation ist meistens mehr ein Thema, glaube ich, in der Paarbeziehung als unbedingt mit Kindern. Aber auch da ist es einfach wichtig, oder was ich euch gerne mitgeben würde, ist, dass wir sehr oft urteilen, was gesagt wurde, aufgrund eben unserer eigenen Stimmung, unserer eigenen Erfahrungen, das aber nicht unbedingt das sein muss, was der Sender ausdrücken wollte. Und wir deswegen auch gerne einfach mal nachfragen dürfen, ob wir das dann richtig verstanden haben. Und um jetzt aber, oder beziehungsweise bei der Kommunikation, oder das Spannende bei der Kommunikation ist ja eigentlich, dass wir eben nicht kommunizieren können. Also das heißt, dass wir eben auch mit Gesten, mit Blicken, mit Zeichen kommunizieren. Dass wir das zum einen nutzen können für zum Beispiel die Kommunikation mit unseren Kindern oder für das Zusammensein mit unseren Kindern. Und dass es uns auf der anderen Seite aber auch bewusst sein muss, dass wir eben auch kommunizieren, wenn wir nichts sagen. Zum Beispiel, dass wir dann halt mit Blicken kommunizieren und dass halt auch diese Dinge oder das, was wir da drüber senden, eine Aussage hat. Genau. Was mir aber heute wichtig wäre, ist eigentlich mal über Sprache zu reden. Oder zumindest als Einstieg mal über Sprache zu reden. Es ist nämlich so, dass vor allem die deutsche Sprache sehr negativ ist. Und dass viele Worte, viele Begriffe, viele Dinge, die wir benutzen in der Sprache, per se einfach schon negativ behaftet sind, sehr problemorientiert sind. Und deswegen halt, also, und dann schwingt halt die ganze Zeit so eine Negativität sozusagen mit. Ich bringe euch mal ein paar Beispiele, vor allem, oder das sind eben auch Dinge, die wir oft in der Kommunikation mit unseren Kindern benutzen. Sowas wie, das geht so nicht, ja, aber mach das nicht so, das ist schlecht, das musst du so und so machen, das sehe ich kritisch oder das sehe ich problematisch. Und dann auch so Worte wie das nicht, nein, aber. Und das sind Worte, die wir super, super oft benutzen, die wir halt auch super oft zu hören bekommen. Und ich schätze, ich habe schon mal in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen, dass wir unseren Kindern ja auch eine Ja-Umgebung schaffen sollen, dass wir eine positive Umgebung unseren Kindern schaffen sollen und dass das eben auch bei der Sprache super wichtig ist. Und ja, wir hören und sehen das halt auch sehr viel, ne, so diese negative Sprache. Und dennoch sind wir diejenigen, oder wir können das halt ändern, ne? Also wenn wir uns bewusst vornehmen, unsere Sprache positiv zu formulieren, dann erfordert das ein bisschen Übung. Es macht aber einfach einen riesen Unterschied. Es macht einen riesen Unterschied, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir unsere Kinder auch sehen. Das, wenn wir halt immer nur das Negative sehen, wenn wir immer nur sehen, das Kind hat wieder nicht XY gemacht oder das Kind macht immer dies und jenes. Es ist immer anstrengend mit dem Kind. Das Kind ist immer trotzig. Dann haben wir auch die ganze Zeit diesen Fokus auf das Negative und dann sind wir nicht offen für Lösungen. Also wenn wir es schaffen, diese Sprache zu ändern von der negativen Sprache, die halt sehr problemorientiert ist, sehr daran orientiert ist, was alles nicht geht oder was nicht in Ordnung ist oder was irgendwie kritisch ist oder falsch ist, hin zu einer positiven Sprache, nämlich hin dazu, was wir machen können, was zum Beispiel das Kind machen könnte, was gut ist, was positiv ist, welche Lösungen es gibt, dann ist auch wenn unser Mindset dahingehend geändert wird, können wir auch unsere Handlung dahingehend ändern, weil wir dann nicht mehr so blockiert sind. Ne? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt am Anfang, das ist aber tatsächlich auch einfach eins der größten Learnings, was ich so aus den letzten Jahren meiner Entwicklung mitgenommen habe. Wenn ich mein Mindset ändere, also wenn ich es schaffe, positiv zu denken, positive Sprache zu formulieren, fallen mir viele Dinge viel, viel leichter. Ja, wenn ich natürlich, oder ein schönes Beispiel, und da war das auch für mich so mit am prägnantesten, ist die abendliche Einschlafbegleitung. Ja, das ist natürlich bei 3 Kindern, hat die sich durchaus mal in die Länge gezogen, die Einschlafbegleitung, und das ist an sich auch eigentlich alles okay. Das, was nicht okay, oder was mich halt am meisten daran dann belastet hat und genervt hat und dazu geführt hat, dass ich irgendwie schlechte Stimmung habe, waren meine Gedanken, die immer wieder darum kreisten, boah, ewig muss ich hier rumliegen, warum können die nicht einfach mal einschlafen, jeden Abend ist es so ein Theater, jeden Abend dauert es so lange und ich könnte in der Zeit noch XY machen und stattdessen würde ich jetzt viel lieber dies und das machen, statt hier im Bett zu liegen. Und diese ganzen negativen Gedanken, ihr kennt das garantiert auch, wenn ihr neben euren Kindern liegt und wollt, dass sie einschlafen oder die Kinder auch einfach halt müde sind und schlafen wollen und ihr bei ihnen bleibt, bis sie eingeschlafen sind, dieses Gedankenkarussell, dieses negative Gedankenkarussell, was wir dann haben, ist dem Ganzen nicht sehr zuträglich und nicht sehr förderlich. Und das Kind schläft dadurch nicht schneller ein und uns geht es danach auch nicht besser. Und in dem Moment, in dem ich es geschafft habe, diesen Gedankenkreisel zu durchbrechen und positive Dinge aus der Situation zu gewinnen, zum Beispiel zu sagen, okay, für mich war das dann so abendlich, eine halbe Stunde, 40 Minuten, eine Stunde, die ich im Bett unter der Bettdecke mein Handy zum Beispiel nehmen konnte und irgendwie ganz in Ruhe und ganz ungestört auf Social-Media-Kanälen gestöbert habe, ohne schlechtes Gewissen, weil ich konnte ja gerade sowieso nichts anderes machen. Ich konnte ja einfach nur neben dem Kind liegen. Oder ich habe mir, ich habe halt schon Dinge notiert oder mir im Kopf überlegt, was für die Arbeit zum Beispiel noch wichtig ist, was ich noch machen wollte, und habe mir quasi so wie so To-Do-Listen geschrieben. Oder ich habe einfach die Augen zugemacht und so ein bisschen vor mich hingeträumt und die Zeit auch genossen oder so ein Powernap gemacht von 20 Minuten und bin danach nochmal aufgestanden und hatte dann nochmal Energie, um Dinge zu erledigen, die ich eben noch erledigen wollte. Und Zauberei, meistens sind die Kinder dann auch noch viel, viel schneller eingeschlafen und es war halt keine Stunde, sondern es war deutlich weniger. Weil dieser Ausbruch aus dem negativen Gedankenkarussell eben auch dazu geführt hat, dass ich in dieser Situation selber entspannter war. Und die Kinder dadurch natürlich auch besser runterfahren konnten und ihr Nervensystem runterfahren konnten und schneller und besser eingeschlafen sind. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das alle kennt, die Einschlafbegleitung, die ewig lange dauert und je mehr und je länger sie dauert, umso genervter und gestresster werdet ihr. Und das bringt halt alles nichts, weil dadurch die Kinder nicht schneller einschlafen. Und das war für mich einer dieser wichtigsten Dinge, wo ich erkannt habe, okay, Einschlafbegleitung ist nicht nervig und es ist nicht nervig, abends eine Stunde im Bett zu liegen, sondern es ist schön, abends eine Stunde im Bett zu liegen und ich habe Zeit für mich und ich kann mich ausruhen, ich kann meine Augen zumachen. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, ich hatte mir dann so kleine Kopfhörer geholt und habe angefangen, einfach Podcasts zu hören oder Hörbücher zu hören, während ich im Bett lag, weil das waren halt Dinge, die gingen, also die konnte ich machen, während die Kinder neben mir lagen. Ja, und dann habe ich das Beste aus dieser Situation gemacht und habe das halt auch für mich positiv formuliert und mich darauf gefreut, dass ich dann eben abends diese Zeit und sage, oh super, jetzt kann ich gleich nochmal eine halbe Stunde im Bett liegen, bevor ich Haushalt mache, bevor ich nochmal arbeite und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise diese Änderung kam allein durch das Mindset, durch die Einstellung, durch das positive Umformulieren der Situation. Und dieses positive Umformulieren bringt uns automatisch auch zu Lösungen. Also wir kommen weg von diesem Problemorientierten hin zu Lösungsorientierung. Und im Umgang mit Kindern, also das, was ich beispielhaft eben diese Sätze, die ich gebracht habe, das geht so nicht, das macht man so nicht. Ja, habt ihr garantiert alle schon gesagt, ich auch, ganz, ganz oft, mache ich auch immer noch manchmal. Und das Wörtchen nicht zum Beispiel ist, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, dass Kinder das rausfiltern, dass die das gar nicht verarbeiten können in der Information und dass es deswegen noch mehr Sinn macht, das wegzulassen. Es macht aber auch deswegen Sinn, das wegzulassen, weil wenn ich aufhöre, meinem Kind zu sagen, was es nicht machen soll und stattdessen sage, was es tun soll, werde ich ja selber kreativ, was Lösungen angeht. Also wenn ich zum Beispiel, wenn das Kind irgendwas nicht anfassen soll, wenn ich die ganze Zeit sage, hör auf, das anzufassen, nicht anfassen, geh da nicht dran, fass das nicht an, dann hat das Kind ja immer noch keine Handlungsalternative. Was soll es dann stattdessen machen? Ja, also stattdessen könnten wir sagen, soll ich dich hochheben, willst du dir das kurz angucken? Sollen wir uns das zusammen angucken? Wir könnten sagen, je nachdem, was es jetzt ist, kann man sagen, schau mal, hiermit kannst du spielen. Also Beispiel in der Küche beim Kochen, wenn das Kind an irgendwas dran geht, was ihr gleich braucht, um das zu verwerten, könntet ihr alternativ dem Kind eine andere Schüssel geben oder anderes Besteck, was auch immer, Kinder in der Küche faszinierend finden und das Kind damit spielen lassen. Ja, also nicht immer nur die Kinder einschränken und Nein sagen, sondern nach einer Lösung suchen oder eine lösungsorientierte Vorschläge machen. Auch auf dem Spielplatz, klassisches Beispiel, die Rutsche nicht hochklettern. Ja, klettert die Rutsche nicht hoch. Also zum einen frage ich mich dann immer, warum? Weil ist ja irgendwie ein Spielgerät, darf man doch in beide Richtungen benutzen. Also wer sagt eigentlich, dass man nur rutschen darf? Aber auch da, ne, also nicht hochklettern, ja was dann? Dann sag doch, schau mal, nimm den Weg außenrum nach oben. Schau mal, hier ist eine Treppe, um hochzugehen. Ne? Ihr merkt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Wenn wir immer nur sagen, was, oder immer nur Nein sagen und nicht sagen, fehlen einfach Alternativen. Und das ist auch bei Dingen wie nicht hauen, nicht schubsen, nicht wegnehmen. Okay, und was dann? Also was soll ich dann machen? Ja, sag deinem Kind, was es dann machen soll, was es stattdessen tun soll. Und sobald wir anfangen, also deswegen ist auch eine meiner allerliebsten Aufgaben, die ich eigentlich echt in jedem Kurs irgendwie mitgebe, ist dieses nicht wegzulassen und ganz bewusst dieses nicht zu streichen aus der Kommunikation. Und wenn ihr euch das vornehmt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr fangt jetzt ab heute an, eine Woche lang auf das nicht zu verzichten, wird euch im ersten Schritt erstmal auffallen und erstmal werdet ihr bemerken, wie oft ihr das benutzt. Und es ist okay, dass ihr erstmal diesen Schritt macht. Also erstmal erkennen, wie oft benutze ich eigentlich ein Nein und wie oft benutze ich ein Nicht. Und dann ist der nächste Schritt, wenn euch diese Häufigkeit bewusst geworden ist und auch die Situation, in denen ihr das benutzt, dann könnt ihr im nächsten Schritt anfangen zu sagen, okay, was könnte ich denn jetzt stattdessen sagen? Was könnte ich denn, oder was möchte ich eigentlich, was das Kind gerade macht? Was soll es denn eigentlich machen? Und das dann zu formulieren. Und ich habe das zum Beispiel lange so gemacht, dass ich, wenn ich einen Satz formuliert habe, der negativ war, zum Beispiel, fass das nicht an oder mach das nicht, ich habe sofort danach neu formuliert. Ich habe den so stehen lassen, ne, kannst du es ja auch nicht rückgängig machen, und habe dann neu formuliert. Und es ist okay, wenn wir diese Worte noch weiter benutzen und es uns passiert, dass wir das sagen, weil es geht nicht darum, dass wir von heute auf morgen irgendwie alles perfekt machen oder richtig machen, sondern es geht erstmal darum, sich dessen bewusst zu machen, wie häufig zum Beispiel das Wörtchen nicht benutzt wird eigentlich. Und dann müssen wir unserem Gehirn halt helfen, das zu überschreiben. Und das passiert am besten, indem wir das in dieser Situation, diesen Satz einfach nochmal sprechen, und zwar positiv formuliert sprechen. Und dann wird es nach und nach dazu übergehen, dass ihr das nicht immer häufiger weglassen könnt oder es gar nicht mehr dazu kommt, dass ihr nicht Sätze formuliert, weil euer Gehirn neu gelernt hat und dann für viele Situationen einfach schon neue Impulse hat oder einen neuen Impuls hat, was es sagen kann, anstatt halt nur zu sagen, macht das nicht. Deswegen, Aufgabe für euch, probiert es aus mit dem Nicht, lasst das nicht eine Woche lang weg. Das ist ein super krasser Unterschied. Ihr werdet es irgendwann merken. Auch wenn, und das wird euch am Anfang schwerfallen und das ist okay. Und ich betone das auch, weil ich ganz oft Mamas im Kurs habe, die sagen, ja, und ich habe das nicht geschafft und das ist ja so viel und so anstrengend und so. Und es geht überhaupt nicht drum, dass ihr dann am Ende der Woche sagen könnt, yay, ich habe nicht einen einzigen Tag das Wort benutzt. Nee, es geht darum, dass ihr euch bewusst werdet und dann nach und nach anfangt, umzulernen und eurem Kopf, eurem Gehirn die Möglichkeit gebt, umzulernen, indem ihr das überschreibt durch positive Formulierungen. Das Gleiche, also es gibt einfach einige Worte, auf die wir verzichten können, verzichten dürfen in der Kommunikation. Oder Dinge, die negativ sind. Mein anderes Lieblingswort, was eigentlich jeder aus seiner Kommunikation streichen sollte, ist Mann, der Mann. Ja, ich finde es manchmal super witzig, Leuten zuzuhören, die über etwas reden, die vor allem dann auch über Gefühle reden oder über Dinge, darüber, wie es ihnen geht oder was mit ihnen geschehen ist und permanent den Mann benutzen. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich mir denke, nein, eigentlich dir geht es gerade so. Du hast es gerade empfunden, nicht Mann, sondern du oder eben ich in dem Fall. Ja. Deswegen den Mann streichen und ersetzen durch ich. Und in der Kommunikation mit unseren Kindern macht das so viel aus, wenn wir aufhören, diese allgemeingültigen Phrasen zu benutzen, wie das macht man nicht. Ja, da haben wir gleich zwei Worte in einem, das macht man nicht. Das macht man aber so und so. Sondern zu sagen, was ich mir gerade wünsche, was ich gerade möchte, wie es mir gerade geht dabei und was ich mir stattdessen vorstelle. Also Beispiel, man hüpft nicht in eine Schlammpfütze oder man setzt sich nicht in eine Schlammpfütze. Hüpfen ist ja bestimmt noch okay. Man setzt sich nicht in eine Schlammpfütze. Warum nicht? Warum nicht? Stattdessen könnt ihr sagen, ich möchte nicht, dass du dich jetzt gerade im Schlamm suhlst oder in den Schlamm fällst, weil ich keine Ersatzklamotten dabei habe. Oder ich habe Sorge, wenn du jetzt gleich im Schlamm sitzt, dass deine Hose ganz nass wird und ich habe keine Ersatzklamotten dabei, wir müssen aber noch ein Stück nach Hause laufen. Ne? Also nicht, das macht man nicht, sondern ich möchte das nicht. Und damit können die Kinder ja auch viel, viel mehr anfangen. Also generell jedes Gegenüber, aber vor allem Kinder können doch viel, viel mehr damit anfangen, wenn ich exakt sage, was gerade eigentlich los ist, was ich möchte, wie es mir geht, was ich von dem Kind erwarte und was es vielleicht stattdessen machen kann. Und das werdet ihr auch selber merken. Also für mich macht es einfach total viel Sinn, dass ich halt Dinge mitgebe. Und mir tut es auch ganz viel leid, wenn ich auf den Spielplätzen oder so, wenn ich dann Eltern sehe mit Kindern und wo Kinder dann mit so allgemeingültigen Phrasen abgetan werden. Und ich bin dann immer der Meinung, ich sehe den Kindern immer richtig an, dass sie gerade gar nicht wissen, was los ist und dass sie irgendwie nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen oder vielleicht sogar nicht mal wissen, was sie falsch gemacht haben, wenn das nicht auch nicht ausformuliert wurde, ja, also wenn da nicht drüber gesprochen wurde. Weil wir sind ja auch wieder bei dem Punkt, dass Kinder einfach keine bösen Absichten haben. Also jedes Verhalten von einem Kind hat halt einen Grund. Jedes menschliche Verhalten hat einen Grund. Sind wir wieder bei der GFK, bei der gewaltfreien Kommunikation, da möchte ich auch gleich noch genauer drauf eingehen. Also hinter jedem Verhalten steckt ja irgendwie die Erfüllung oder der Wunsch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und deswegen hat das nie eine böse Absicht. Das heißt, wenn unsere Kinder jetzt etwas getan haben oder sich irgendwie verhalten haben, wie wir uns das nicht vorstellen, quasi diese typisch unerwünschten Verhalten, dann sollten wir halt hingehen und auch mit unserer Sprache formulieren, dass wir das A, so nicht okay fanden, B, warum nicht und C, was halt stattdessen gemacht werden könnte. Beispiel, wir bleiben mal bei dem Sandkasten oder auf dem Spielplatz so bildlich. Ein Kind schubst ein anderes zur Seite, schubst es vielleicht in den Sand. Genau, und das wollen wir nicht. Ja? Also wir wollen nicht, dass der Max den Paul schubst zum Beispiel. Und dann jetzt hinzugehen und zu sagen, man schubst keine Kinder, jo, das hilft halt irgendwie nicht. Also was soll denn da jetzt der Max dann damit anfangen? Stattdessen irgendwie hinzugehen zu sagen, oh, was, also beziehungsweise wir können und sollten natürlich auch darauf hinweisen, dass es dem Paul eventuell wehgetan hat, wenn dem denn so ist. Und das auch sagen, oh, jetzt ist der Paul hingefallen, der hat sich wehgetan, was ist denn los? Was wolltest du denn? Oder was hat dich denn gestört? Was ist denn das Problem? Je nachdem auch, wie alt das Kind ist oder wie alt die Kinder sind, könnt ihr dann da eine Antwort erwarten oder eben auch nicht. Also bei einem Kleinkind, bei einem anderthalbjährigen kriegt ihr vermutlich eher keine Antwort. Dann könnt ihr aber ja Vermutungen anstellen, könnt ihr sagen, oh, war der Paul dir zu nah? Stand der dir im Weg? Hat der deine Schaufel genommen? Und dann an der Reaktion des Kindes halt ablesen, ob ihr damit richtig wart oder nicht und dann entsprechend andere Lösungsvorschläge bringen. Zum Beispiel zu sagen, du könntest einen Bogen um Paul laufen. Also es sind ja manchmal so kleine, mehr oder weniger banale Dinge, die gerade bei Kleinkindern oder die Kleinkinder noch nicht so steuern können, wie sie wollen da halt gerade langlaufen, da steht halt einer, also schubst sich den zur Seite, statt drum rumzulaufen. Es wäre aber ein leichtes für uns in der Kommunikation mit unserer Sprache dem Kind zu sagen, oh, wenn dir jemand im Weg steht, kannst du einfach einen Bogen laufen. Das ist total einfach für uns Erwachsene, das zu erklären. Kostet uns nicht viel, kostet uns auch nicht viel Aufwand. Was wir stattdessen ist ganz oft machen, ist, dass wir die Kinder ausschimpfen, dass wir sauer sind und sagen, das macht man nicht und man schubst nicht und der Paul hat sich jetzt wehgetan und so weiter. Damit kann das Kind halt nichts anfangen. Dann weiß es, es ist immer noch nicht besser und dann wird es beim nächsten Mal, wenn ein Kind im Weg steht, es wieder umschubsen, weil es ja irgendwie auch noch einfach gar keine andere Strategie dafür erlernt hat. Ja? Also, beziehungsweise in unserer Offensein auch in der Kommunikation mit den Kindern und nicht vorschnell beurteilen oder bewerten. Das machen wir nämlich super, super oft, dass wir bewerten und beurteilen, gerade Verhalten von Kindern, so wie das Beispiel vom Schubsen eben. Ja. Also wir sind da ganz schnell drinne darin, dass unser Kind böse ist oder unser Kind, dass das Kind böse ist, dass es gemein ist, weil es umgeschubst hat. Und dabei lassen wir die Möglichkeit komplett aus, das Verhalten mal zu hinterfragen und zu reflektieren, weil wir haben ja schon eine Beurteilung gefällt, wir haben ja schon eine Bewertung in der Situation. Und das hilft uns dann aber auch nicht mehr weiter. Und dann sind wir ganz schnell drin in diesem negativen Gedankenstrudel, weil wir dann auch oft so dieses, oh, immer ist es so anstrengend auf dem Spielplatz mit Max, weil immer schubst er irgendwie die Kinder um. Wenn ihr sowas wie immer oder nie, so ein bisschen das Gegenteil, wenn ihr immer oder nie denkt oder sagt, dann kann das immer so eine Alarmglocke sein, weil das garantiert nicht richtig ist. Dann war es wieder das nicht. Also immer und nie sind nie richtig, weil das, also stimmt einfach nicht, ne? Also dann wäre so die Frage, oder meine erste Frage wäre dann, oh, wann wart ihr denn das letzte Mal zusammen auf dem Spielplatz und da hat der Max niemanden geschubst, so. Oder wann habt ihr mit jemandem gespielt und da gab es dann keinen Streit, ne? Und da fallen euch garantiert Gedanken ein, oder Situationen ein. Das ist ähnlich wie beim Schlafen. Mein Kind schläft nie. Also es schläft nie. Das schläft so schlecht und nie schläft es ein. Ehrlich? Das Kind schläft nie? Wirklich nie, nie? Zu sicher, dass es nie schläft? Also ihr merkt es schon, ja, das stimmt einfach nicht. Es gibt immer Situationen, in denen es anders ist. Immer. Immer, jetzt war es immer. Aber es gibt Situationen, in denen es anders ist. Deswegen, wenn ihr irgendwie in so Gedankenschleifen hängt mit immer und nie, dann dürft ihr da wachsam sein und sagen, ah, okay. Nee, könnte sein, dass das doch nicht so richtig ist. Und was ihr dann auch machen könnt oder was ich auch gerne als Übung mitgebe, ist, sich mal auf die positiven Dinge zu konzentrieren und dann mal vielleicht so eine Art Tagebuch zu schreiben. Und es muss auch gar nicht ewig lang sein oder für immer und ewig. Sowieso nicht für immer. Sondern zum Beispiel sich mal vorzunehmen, eine Woche oder 10 Tage Tagebuch zu schreiben und sich jeden Abend 5 Dinge aufzuschreiben, die richtig toll waren heute, richtig positive Dinge. Vor allem dann bezogen aufs Kind. Also Dinge, die das Kind richtig gut, gemacht hat, aber Dinge, die einfach gut gelaufen sind. 5 Momente, die schön waren. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch, egal wie anstrengend ihr gerade die Zeit mit eurem Kleinkind empfindet, dass jeder von euch 5 Dinge finden würde, ja. Und vielleicht kostet es am Anfang ein bisschen mehr Zeit, weil wir es nicht gewohnt sind, uns auf Positives zu konzentrieren, sondern wir in unserem negativen Gedankenstrudel sind. Und je öfters oder je länger ihr das dann macht, je mehr Tage ihr dieses Tagebuch schreibt, umso schneller werdet ihr 5 schöne Dinge haben. Wichtig ist, dass ihr euch echt eine Zahl festlegt, deswegen zum Beispiel 5. Weil wenn du dir sagst oder wenn du dir vornimmst, abends schöne Dinge aufzuschreiben, dann sitzt du da ganz schnell und sagst, oh nee, es ist nichts passiert. Wenn du dich aber quasi zwingst, 5 Dinge rauszupicken und sei das noch sowas Kleines, ja, dann sowas wie heute hat Paul oder Max, heute hat der Max im Sandkasten gespielt, ohne ein Kind zu schubsen. Oder sowas wie heute hat Max das gegessen, was ich ihm hingestellt habe. So. Oder heute hat Max geschafft zu trinken, ohne dass der Becher umgefallen ist. Heute hat Max nur 20 Minuten gebraucht, um einzuschlafen und keine 40. Ja? Also Kleinigkeiten, kleine Dinge und es wird sie geben. Oder sowas wie, ich konnte heute Morgen einfach die Schuhe anziehen und wir konnten losgehen. Oder es hat nur 3 Überredungen gebraucht, die Schuhe anzuziehen statt 10. Also es wird welche geben, verspreche ich euch. Und wenn wir das ein paar Tage gemacht haben, ne, dann fällt es leichter, 5 positive Dinge zu sehen, weil unser Fokus sich geändert hat, weil wir einfach auf die positiven Dinge fokussiert sind und nicht mehr auf die negativen. Noch eine Sache, noch ein Wort, da habe ich auch vor ein paar Tagen, Wochen, weiß ich nicht mehr genau, auf Instagram drüber geschrieben. Und zwar ist es das Muss, was eigentlich ja auch schon in sich super negativ ist. Also ich muss noch einkaufen, ich muss noch dies und jenes erledigen, ich muss arbeiten, ich muss die Wäsche machen, ich muss die Kinder noch anziehen, ich muss Essen kochen, habe ich glaube ich schon gesagt. Stattdessen oder beziehungsweise positiv formuliert wäre das wie, ich will noch einkaufen gehen, ich möchte jetzt noch los zum Einkaufen, weil ich will nachher noch leckeres Essen kochen. Ich will noch die Wäsche waschen, damit wir morgen frische Sachen haben. Ich möchte noch arbeiten, weil es mir wichtig ist, Geld zu verdienen. Also das sind ja alles Dinge, Wo ganz oft gesagt wird, ja, es muss jetzt aber wirklich sein. Und ja, ja und nein, weil ja, die Wäsche muss gemacht werden. Also wenn die Wäsche nicht gewaschen wird, dann ist sie nicht wieder sauber, sagen wir es mal so. Ja? Also nicht die Wäsche muss gemacht werden, sondern wenn die Wäsche nicht in die Waschmaschine kommt, habt ihr auch keine sauberen Sachen dann wieder im Schrank. Aber wie das passiert, das steht ja gar nicht fest. Also es ist ja zum Beispiel nicht festgelegt, dass du das machen musst. Das kann ja auch dein Partner machen, der andere Mensch, der noch mit in dem Haushalt lebt. Auch der kann Wäsche machen. Das kann eine Haushaltshilfe machen. Ihr könnt es auch einfach lassen und so lange keine Wäsche waschen, wie noch irgendwie Klamotten im Schrank sind. Also ich glaube, keinem von uns geht nach 3 Tagen die Klamotten aus. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses, ich möchte Wäsche waschen, wenn, sobald das eine bewusste Entscheidung ist, ich möchte das aber heute noch machen, weil es mir wichtig ist, dass es dann hier sauber ist, dass frische Wäsche im Schrank ist. Die Einstellung dahinter ist einfach direkt eine andere und das dürft ihr mal für euch ausprobieren, indem ihr euch das selber sagt. Und auch das ist eine Übungssache, auf das Muss zu verzichten. Und auch das habe ich genau so gemacht wie beim Nicht. Sobald mir ein Satz aufgefallen ist mit ich muss, habe ich den umformuliert für mich. Und habe dann aber auch entschieden, muss ich das jetzt wirklich? Sowas wie Wäsche machen. Muss ich die wirklich noch machen? Nö, eigentlich nicht. Also ich kann sie auch morgen machen zum Beispiel. Oder ich kann meinen Mann bitten, dass er sie macht. Oder ich mache sie halt nicht und warte mal ab, wie lange es gut geht. Also ich muss sie nicht machen, nicht jetzt in diesem Moment. Und also gerade als Eltern, als Mütter, wir sind ja, also unser Alltag ist ja sowieso komplett voll und wir müssen uns ihn dann natürlich nicht noch voller machen, als er eh schon ist und dürfen deswegen ganz bewusst auch Aufgaben mal nicht tun, auf die wir vielleicht gerade keinen Bock haben. Ich weiß, wie sich das jetzt anhört und ich höre quasi schon eure Ja-Aber-Schreie oder die, die jetzt ausmachen. Das ist auch okay. Also ihr müsst es jetzt noch nicht verstehen oder es ist okay, wenn es jemand noch nicht nachvollziehen kann, weil ich habe da auch lange gebraucht für, dennoch weiß ich jetzt einfach, was es für einen Unterschied macht in der Kommunikation oder nicht in der, also nicht die Kommunikation in dem Fall, sondern die Sprache und dieses, das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie ich mit mir selber spreche und wenn ich mir den ganzen Tag selber sage, was ich alles noch machen muss, dann ist mein Stresslevel ja extrem hoch. Und wenn ich das stattdessen umformuliere in Dinge, die ich noch tun möchte und auf die ich jetzt oder die ich tun will, will es sogar noch stärker als möchte, dann ist meine Einstellung dazu eine ganz andere. Und dann kann ich zum Beispiel auch ganz anders vor jemandem Dritten rechtfertigen, warum ich das jetzt noch machen möchte. Sowas wie Einkaufen. Ja, also wenn ihr noch los wollt zum Einkaufen und das Kind ist aber gerade ins Spiel vertieft. Das macht einen Unterschied, ob ihr jetzt sagt, oh, ich will jetzt aber noch einkaufen, habt aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Oder ob ihr sagt, ich muss jetzt noch einkaufen, ich muss. Habt aber eigentlich gar keinen Bock drauf, einkaufen zu gehen, sondern es ist halt nur noch irgendein To-Do, was noch auf eurer Liste ist und irgendeine pflichtbewusste Erfüllung, die ihr da, eine Pflicht, die ihr erfüllen wollt, müsst. Oder ob ihr euch freiwillig dazu entscheidet, noch einkaufen zu gehen, weil es euch wichtig ist, irgendwie frische Lebensmittel da zu haben. Weil es euch wichtig ist, noch frisch zu kochen, weil es euch wichtig ist, noch eine bestimmte Sache einzukaufen, die euch fehlt für irgendwas. Das macht einen mega Unterschied. Und das könnt ihr dann eurem Kind zum Beispiel auch erklären. Ja, das ist so dieses, ja, wir müssen jetzt noch einkaufen, weil nachher kommt Besuch und ich muss noch einen Kuchen backen. Wenn es euch wichtig ist, für den Besuch einen Kuchen zu backen, dann wollt ihr einkaufen gehen, weil ihr diesen Kuchen backen wollt, nicht weil ihr das müsst. Ja, hört da mal wirklich hin, wenn ihr solche Formulierungen euch selber gegenüber trefft und formuliert sie um, formuliert sie positiv und schaut einfach mal, was das mit euch macht. Weil ich verspreche, es wird nicht ohne Auswirkungen bleiben und es macht einen Unterschied. Fest versprochen. Jetzt wollte ich eigentlich noch über die gewaltfreie Kommunikation mit euch sprechen und die Ansätze der gewaltfreien Kommunikation. Ich mag aber auch die Folge nicht so lang machen, deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und es gibt dann einfach nächste Woche eine Folge nur zur gewaltfreien Kommunikation. Deal oder Deal? Ist ein Deal. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat bis hierher. Meine Gedanken zur Sprache dann in dem Fall. Und wie gesagt, ich freue mich super über Feedback. Ich freue mich, was von euch zu hören. Ich freue mich über Rückmeldungen. Egal auf welchem Kanal und an dieser Stelle jetzt erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und nochmal Erinnerung an meinen Kurs, gelassen durch die Kleinkindzeit. Ihr könnt ihn ab sofort buchen. Und zwar über den Link, den ich euch in die Shownotes packe. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere von euch da vielleicht dabei ist. Das wäre super cool. Alles Liebe. Bis dahin, eure Ines.